Lasst uns Platz nehmen. Wir wollen weitermachen. Mein Thema ist heute: Lebe ein beschenktes Leben. Also von Gott beschenkt, von Gott versorgt, von Gott geführt, von Gott geleitet, von Gott inspiriertes Leben zu leben. Das wollen wir tun. Mit Schenken, das ist so ein Problem. Viele Leute können sich nicht schenken lassen, wollen nicht lassen. Also wenn sie was geschenkt bekommen, wollen sie gleich wieder schenken, wieder zurückvergelten. Ich werde nie vergessen, im Schwabenland, also in Heilbronn, wo ich Pastor war, da hat mich jemand eingeladen zum Mittagessen, meine Frau und mich, und wir sind hingekommen. So, und nach 3 Wochen kommt er und sagt: Bruder Matthäus, ich habe dich zum Essen eingeladen, wann ladest du mich wieder ein? Oder wann ladest du mich ein? Also, da habe ich gemerkt, ich bin reingefallen. Manche Leute schenken was und die wollen, dass du ihnen wieder was schenkst oder wieder was gibst. Also wir sollten schenken, nur Danke sagen können und so weiter und froh sein, dass du uns überhaupt jemand Danke sagt. Also lebe ein beschenktes Leben, das wird meine Botschaft sein heute. Aber ich lade dich herzlich ein noch für morgen früh. Morgen früh ist Fortsetzung noch von dem, was wir hier heute betrachten. Weißt du, wie reich du wirklich bist? Wir machen Kassensturz. Gucken wir auf dem Konto, mal nachfragen, wie viel ist noch drauf, ob wir in rote oder in schwarze Zahlen sind, wie auch immer. Lebe ein beschenktes Leben. Das Leben ist ein Geschenk. Lebe das Leben als Geschenk, pack es richtig aus. Weißt du, wenn du dem Tode mal nahe warst und vielleicht schon tot warst und dann wieder zu dir gekommen bist, dann weißt du, diese Jahre sind mir jetzt geschenkte Jahre. Das ist Gnade, dass ich leben darf, dass ich leben kann. Von jedem wahren Gottesdienst gehen heilsame Kräfte aus. Wir haben das gestern schon angeguckt oder betrachtet. Wie verlängere ich mein Leben? Wie werde ich 969 Jahre alt? Methusalem, so diese Geschichte, du solltest unbedingt, vielleicht, wenn du nicht da warst, das nochmals anhören. Wenn Jesus gegenwärtig ist, geht Kraft von ihm aus. Und Lebenskraft, Lebensgeist, weil Jesus gnädig ist und weil wir von der Gnade lernen zu leben. Und alles ist ein Geschenk. Und auch das, was Doris hier gesagt hat, es ist ein Geschenk. Jüngerschaft ist einfach, sich auf den Herrn fallen lassen oder vom Herrn getragen zu werden. In einem vernünftigen Gottesdienst geschieht ganzheitliche Heilung des Menschen an Seele und Leib und Geist. Also in jedem Gottesdienst passiert etwas Außergewöhnliches. Ganz normal, also mir geht es in der Vorbereitung schon so, ich werde so gesegnet, dass ich denke, Mensch, warum predige ich noch? Ich sollte gleich wieder mich vorbereiten. Also man lebt so wie ein Fisch im Wasser, man schwimmt weiter und je weiter man kommt, desto weiter weg ist man vom Strand und so weiter, man wird getragen. Du wirst von der Gnade Gottes getragen. Also in einem vernünftigen Gottesdienst werden wir von Gott getragen. Wenn du ein Problem hast, dann solltest du eigentlich direkt in den Gottesdienst gehen, direkt mit sich beten lassen. Die Bibel sagt, wenn jemand krank ist, der rufe die Ältesten der Gemeinde. Rufe irgendjemand, der glaubt, der Gott vertraut. Such zuerst Gott, wenn du Probleme hast, nicht den Arzt. Ich habe nichts gegen Ärzte, aber ich möchte Mut machen, Gott zuerst. Gott zuerst, und gewiss, das kann sein, dass du noch 10 Ärzte nachher brauchst, aber du hast Gott zuerst gesucht. Gott ist böse auf einen König in der Bibel, weil er zuerst die Ärzte gesucht hat und dann, weil nichts mehr geholfen hat, dann auch noch der liebe Gott. Gott will nicht Reserverat sein. Gott will Nummer 1 sein. Gott will erst sein. Also such zuerst Gott und nicht den Rechtsanwalt oder das Arbeitsamt oder den Staat oder die Bank und so weiter. Du sparst dir so viel Umwege, wenn du zu Gott direkt gehst. Du sparst so viel unnötige Lauferei, so viel unnötige Fragerei und so weiter, wenn du Gott suchst. Und Gott sagt dir dann in dem Moment, da gehst du den Arzt oder gehst du dem, oder vielleicht brauchst du gar keinen Arzt. Was weiß ich, verstehst du? Und plötzlich kriegst du ganz neue Inspiration und du weißt, das, was dein Problem ist, kannst du bearbeiten. Also wend dich direkt an Gott, wenn du ein Problem hast. Das ist, was ich, wie du hier leben kannst, wie du wirklich glücklich sein kannst und wie du ein beschenktes Leben lebst. Zuerst Gott fragen, was hat er im Plan? Was führt er im Schilde? Was denkt er über meine Situation? Und der kann dein Leben schon mal ein bisschen beeinflussen und dir dann die richtige Adresse geben und sagen, besuche mal den. Und vielleicht kann der Arzt oder der Rechtsanwalt oder vielleicht das Büro und vielleicht sogar irgendjemand, dass dir plötzlich irgendjemand was sagen oder geben kann. Gott hat die besten Heilerfahrungen. Also die meisten Leute, die zu Gott kommen, werden irgendwie Hilfe erfahren. Also bei den Ärzten bist du nicht sicher. Heilt der oder heilt er nicht? Der kann dir Medizin verschreiben und so weiter. Aber wie oft bist du beim Arzt gewesen, ist nicht besser geworden, sondern schlimmer geworden. Deshalb geh zuerst zum Herrn. Nimm diese Adresse und so weiter. Viele Leute natürlich sind so stolz und sagen, wir brauchen das nicht. Also unsere Ärzte, unsere Professoren und so weiter, die sind schlau genug und die wissen es. Du brauchst den Herrn mehr als je zuvor. Wir sind von Gott abhängig. Wir sind auf Gott angelegt. Wir sind von Gott geschaffen. Wir sind sein Ebenbild und wir müssen zum unser Original zurückkommen, wenn wir was brauchen. Und dann kann es sein, dass er uns was anderes zeigt. Die Schweizer haben ein Problem. Oder hatten ein Problem. Die Schweizer glaubten, unsere Uhren sind die besten Uhren der Welt, bis die Japaner kamen und dann ihre Digitaluhren entwickelten. Und dann haben die dann in die Röhre geguckt, die Schweizer. Und dann wurden sie von den Japanern überholt. Kein Mensch wollte mehr eine Schweizer Uhr haben. Und jetzt mittlerweile mussten dann die Schweizer umdenken. Und Geschwister, vielleicht ist es auch so, wir denken manchmal, das reicht, was ich habe. Das ist gut, das ist das Beste, das ist solide. Schweizer sagen immer solide. Das ist solide. Und du musst dich in die Zeit schicken, dich von Gott bewegen lassen, wie er das will. Letzte Woche war eine Horrorwoche für die Banken und Börsen. Die Talfahrt hat riesige Verluste eingespielt. Und vielleicht stehen wir vor einer Wirtschaftskrise. Wir sollten auch da finanziell, beruflich und was auch immer ist, den Herrn zuerst fragen. Bevor wir irgendwelche dumme Entscheidungen treffen, frag den Herrn. Und wir haben hier eine Botschaft und ich möchte nicht dich zu Panik aufrufen, verzweifle und verliere den Kopf. Und nein, ich möchte dich hinweisen, schau auf Gott. Frag Gott. Hast du schon Gott über dein Problem befragt? Weißt du, du befragst alle möglichen Leute, aber befrag doch mal den Herrn. Geh mal zu ihm. Und David suchte den Herrn. Moses befragte den Herrn. Das ist so typisch in der Bibel so. Und dann erfährst du etwas, was gegen die Verzweiflung ist, gegen die Panik ist und so weiter. Gott bringt die Seinen durch. Das ist die Wahrheit. Also, Gott will dir ein beschenktes Leben geben. Und deshalb lass dich von Gott einfach beschenken. Egal, was du für Probleme hast, egal, was dir fehlt, komm mit leeren Händen zum Herrn. Und der Herr wartet nur mit deinen leeren Händen, bis nichts mehr da ist. Und solange du noch etwas hast, auch wenn es unterm Bett ist, kann Gott dir nicht helfen. Da sagst du erst, verkaufe alles, was du noch unterm Bett hast. Unterm Bett hast du vielleicht manches. Gott ist ein Geber aller guten Gaben. Gott will dich mächtig segnen, das darf ich dir sagen im Namen des Herrn. Und am Segen Gottes ist alles gelegen und gegen den Segen Gottes ist kein Kraut gewachsen. Da kann der Teufel machen, was er will. Wenn Gott dich segnet, bist du gesegnet. Selbst in der Wüste, selbst auf dem kargen Felsen oder wo auch immer ist. Der Segen ist so stark und so mächtig, dass ihn nichts erschüttern kann. Wenn du gesegnet bist, hast du festen Grund unter deinen Füßen. Deshalb, weißt du, wenn du zum Herrn gehst, und das ist, warum ich sage, geh zuerst zu Jesus, hol dir den Segen von Gott ab. Den Segen, zum Arzt zu gehen, den Segen, zum Arbeitsamt zu gehen, den Segen, was weiß ich, zu irgendeinem Büro zu gehen. Ohne den Segen Gottes, da kriegst du nur Probleme. Und wir tun so viel Ungesegnetes. Bevor du etwas einnimmst, bevor du die Medikamente einnimmst, solltest du dich vom Herrn segnen lassen. Herr, kann ich das einnehmen? Soll ich das einnehmen? Darf ich das einnehmen? Wird es mir helfen? Und wenn Gott seinen Segen gesagt hat, dann schluck die ganze Pulle. Dann ist es egal. Dann kannst du machen, was du willst. Aber zuerst, der Herr muss seinen Segen geben. Das ist also sein Stempel. Sein Ja-Wort. Das ist so wichtig. Der Segen ist die stärkste Waffe gegen den Teufel. Wenn du gesegnet bist, du hast so Argumente für dein Leben, lass dein Leben beschenken. Hast Argumente, der Herr hat's gewollt, der Herr hat's geplant, der Herr, das ist im Ratschluss Gottes und so weiter. Segen ist der Beweis, der beste Beweis der Gegenwart Gottes, ich bin gesegnet. Auch wenn du zuerst mal vielleicht gar nichts siehst, ich habe den Segen Gottes. Und der Segen Gottes macht reich ohne Mühe. Der Segen Gottes macht reich ohne Mühe. Segen, deshalb lebe ein beschenktes Leben. Nachher, wir werden am Mittwoch nachher noch das Thema haben, das Leben mit Gott ist sehr einfach. Du bist gesegnet, du bist gesandt, du fliegst, du wirst getragen von der Macht Gottes. Als ich mal im Toten Meer war, oder am Toten Meer in Israel unten war, da kannst du dich hinlegen, kannst im Liegen die Zeitung lesen, musst nicht mal paddeln und gar nichts. Du wirst getragen. Und das ist so schön. Du kannst gar nicht untergehen, selbst wenn du untergehen willst. Du kannst, wenn der Segen da ist, du kannst nicht verloren gehen. Du kannst nicht verloren gehen. Segen ist die Beteiligung Gottes an deinem ganzen Leben, an deinen Finanzen, Beteiligung an deinen Lasten. Gott sagt, sei gesegnet, geh hin, geh durch. Weißt du, wenn du den Segen Gottes hast, kannst du überall durchgehen. Und nichts kann dich aufhalten. Der Segen Gottes ist also die Beteiligung an deiner Gesundheit, an deinen Plänen, an deiner Entwicklung, an deiner Vision, an deinen Träumen. Du brauchst für alles einen Segen Gottes. Auch für deine Träume, für deine Pläne. Du willst heiraten, du brauchst den Segen Gottes, um zu heiraten. Du willst eine Berufsausbildung machen, du brauchst den Segen Gottes für deine Berufsausbildung. Du gehst in die Schule, du willst etwas lernen, du brauchst den Segen für die Schule, für die Ausbildung. Sonst kapierst du nicht, sonst lernst du und lernst einen Stoff und nachher hast du wieder alles vergessen und kannst du überhaupt nicht gebrauchen. Und die Leute lernen so viel heutzutage und die können das gar nicht gebrauchen, weil sie den Segen Gottes nicht haben. Am Segen Gottes ist gelegen. Selbst wenn du in eine Baumschule gehen würdest, du wirst dort gesegnet. Wenn Gott dich gesegnet, dann lernst du, Baumschule ist man so, ihr wisst ja, früher hat man das so gesagt, ich weiß nicht, ob es heute noch Baumschulen gibt, so im Park, was weiß ich da, so da lernst du eine ganze Menge. Uns soll alles geschenkt werden. Der Segen Gottes ist ein Geschenk, eine Gabe, ein Angebot. Gott sagt, ich will hinter dir sein. Weil, weißt du, vor uns, wir, die Waffenrüstung Gottes, da sind manche so verpicht, die Waffenrüstung, Schild und Schwert alles mögliche, Helm und so weiter und Stiefeln aus Stahl und was weiß ich. Weißt du, das ist alles für vorne, für den Angriff von vorne. Aber du brauchst auch was hinten. Und hinten bist du nicht geschützt. Und dein Schutz, deine Rückendeckung ist der Herr. Du brauchst also den Segen, das ist die Rückendeckung. Für alles, was du tust, was du unternimmst. Deshalb, meine Mutter, als wir Christen wurden, was heißt, als meine Eltern Christen wurden, sie haben dann meine Mutter so einen Spruch über die Tür geschrieben, also das musste jeder lesen, der aus dem Haus ging, geh ohne Gebet und Gottes Segen nie aus deinem Hause fort. Oder so ähnlich klang das da, so ein Reim, so vier Zeilen. Geh ohne Gebet und Gottes Wort nie aus deinem Hause fort. Glaube ich, so war das. Und dann wusste es, also, dann stand man manchmal an der Schwelle, oh Herr, segne uns heute, wo wir auch hingehen, was wir auch machen. Ohne den Segen läuft in deinem Leben nichts. Und wenn ich dran denke, ich war schon älter, ich war nicht mehr zu Hause, aber wenn ich mal zu Hause war und meine kleineren Geschwister, die saßen da mit den Schulranzen aufgesetzt, muss vorstellen, die waren da, sie haben sich niedergekniet und meine Mutter hat auf jeden die Hände aufgelegt, jeden Morgen hat sie das gemacht, gesegnet. Die wussten schon, also jetzt gehen sie in die Schule, sie knien sich hin, Mutter segnet und sie rennen in die Schule los und dann ist egal, was da passiert. Und aus allen ist was geworden, weil die unter dem Segen Gottes waren und gesegnet worden sind. Kinder, wenn sie geboren werden, wenn das Kind gesegnet ist, dann läuft, ist es dem Herrn übergeben, dann kann passieren, was da will. Das Kind gehört dem Herrn, der Herr wacht über das Kind. Deshalb ist es so wichtig, dass Kinder gesegnet werden, nicht gleich getauft. Und was die Leute dann machen, Babytaufe, steht nicht in der Bibel. Aber Segen, Jesus sagt, lasse die Kindlein zu mir kommen, denn solches ist das Reich Gottes. Und er segnete und herzte die Kinder. Kinder sollten gesegnet werden. Eigentlich sollte alles, was wir tun, gesegnet werden. Ob es jetzt die Nahrung ist und so weiter. Wir leben ein beschenktes Leben. Wir leben nicht aus uns, sondern wir leben vom Segen Gottes. Vom Segen Gottes. So, uns wird alles geschenkt. Alles, was du brauchst, wird dir gegeben. Gläubige sind Menschen, die sich nur beschenken lassen. Die bezahlen nichts, die lassen sich schenken. Die lassen sich von Gott bedienen. Wir können also ohne Geschenke gar nicht mehr leben, wenn du mal wahres Kind Gottes bist. Dann musst du dir alles schenken lassen. Vater, ich brauche heute wieder was. Neue Socken, neue Schuhe, neues Hemd und so weiter. Und dann wirst du beschenkt. Und dann manchmal sagt er, geh und kauf dir's. Und dann, oder manchmal bringt jemand's vorbei. Aber ich möchte bei beschenkten Sachen von Menschen sehr warnen. Weißt du, manche Leute verschenken und versuchen sich dann an Leute festzumachen. Man gibt Geschenke und bindet die Leute. Manches ist verflucht, was die geben, ist gar nicht gesegnet. Wir sollten nur auch dann, was wir von Menschen nehmen, auch wieder selber Gott segnen lassen, in die Reinigung geben bei Gott. Das ist der Segen Gottes. Also ich warne nur, also nicht einfach nur schlucken und nehmen. Nein, wenn es von Menschen kommt, wenn Menschen etwas geben und du weißt gar nicht, welche Hintergedanken dahinter stecken. Die geben dir 10 Euro und die wollen nachher 100 Euro haben, wieder zurück. So mit Hintergedanken. Gott will nur segnen, weil keine Hintergedanken dabei sind. Ohne Hintergedanken. Das ist also, du kriegst von Gott und nimm es mit Dankbarkeit an. Gläubige werden also beschenkt. Jesus ist die größte Gabe für uns Menschen. Also das ist zuerst mal diese Gabe. Wer Jesus annimmt, der kann auch nachher andere Gaben kriegen und bekommen und auch annehmen. Aber die Gabe Jesus musst du zuerst als dieses erste Charisma, das erste Geschenk musst du annehmen und so weiter. Und dann kriegst du immer mehr. Je mehr du Jesus in deinem Leben hast, desto mehr wirst du beschenkt. Dann kriegst du den Heiligen Geist noch da, dann kriegst du eine Berufung da, dann oder bekommst andere Sachen. Und du da kannst das Leben so richtig mitnehmen. Die größte Gabe ist also Jesus. und nicht materielle Gaben. Die meisten Leute möchten materielle Gaben haben, aber zuerst erstmal die geistliche Gabe, die Gabe Gottes. Er wird sein Volk selig machen. Und er ist es, der dann nachher alles fertig bringt in unserem Leben. Und gewiss, Geschenke können einen verwöhnen, dass du sagst, ich mache nichts mehr, ich lasse mir alles schenken. Es ist auch die andere Dummheit, die du machst. Nein, Geschenke müssen auch ausgepackt werden. Und manchmal sind die Geschenke so verpackt und so schwierig aufzumachen. Du brauchst eine Weile, bis du so ein Geschenk auspackst. Also Gott will sich hinter deinem Leben stellen und dich segnen. Er will unter deine Arme greifen und dich unterstützen. Also lebe ein beschenktes Leben, das ist meine Botschaft. Lass dir von Gott helfen. Weißt du, wahre Gläubige, die lassen sich was sagen und die lassen sich auch helfen. Und die lassen sich unter Umständen sogar auch führen, wenn es nötig ist. Die lassen sich auch führen, die lassen sich begleiten, die lassen sich ein Stück mitnehmen. Die sind nicht so stolz, dass sie sagen, nein, mit dir fahre ich nicht. Die lassen sich auch gefallen. Das ist also, mit Gott leben ist so ein Geheimnis. Wie die Doris sagte, das kannst du nicht von heute auf morgen lernen. Das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess, du merkst, der Herr trägt mich und wie wunderbar der Herr durchträgt. So, der Elia musste von einer Witwe sich versorgen lassen, das ist eine Unverschämtheit. Also für einen jüdischen Mann ist es eine Unverschämtheit, sich von einer armen Frau, das Wenige, das sie hat, aufzufressen. Aber Gott lehrt uns auch, demütige Wege zu gehen. Gott beschenkt uns, wenn wir demütig sind. Wie heißt es in der Bibel? Dem Demütigen schenkt er Gnade. Also wir werden beschenkt, je demütiger wir sind, desto mehr Geschenke bekommen wir von Gott. Dann hilft er uns, begleitet uns, dann nimmt er an unserem Leben teil, dann investiert es in uns, der denkt, Mensch, der kann das nicht und der schafft es nicht, aber ich helfe ihm. Also auf jede erdenkliche Art und Weise versucht Gott uns zu helfen und zu segnen. Wir leben ein vollbrachtes Leben, ein vollendetes Leben, also wir haben gar nichts. Wir leben von der Gnade Gottes und alles, was Jesus erwirtschaftet, erreicht hat, erkämpft hat, errungen hat, das gehört dir. Wir sind ja seine Erben, Miterben Christi. Wir sind also im Testament mit drin. Psalm 84, ich habe gestern das schon betrachtet, aber Psalm 84, wohl den Menschen, die dich, Herr, für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln, Jüngerschaft. Und von Herzen dir nachwandeln, sie gehen durch das Jammertal und machen deshalb Brunnen. Wohl den Menschen, die dir, o Herr, die dich für ihre Stärke halten, also die immer wieder sagen, mein Gott hat alles, mein Gott kann alles, mein Gott schafft alles, mein Gott wird alles, mit Gottes Hilfe werden wir es schaffen, nicht mit uns. Und von irgendwo kommt dann ein Lichtlein her, kommt Hilfe her und so weiter. Halt dich am Gesegneten. Wohl dem Land, wohl der Stadt, wohl der Familie, wohl den Menschen, wohl der Gemeinde. Egal was es ist, wohl der Sache, wenn Gottes Segen da ist. Beschenktes Leben. Hol dir das Gesegnete nach Hause. Das hat Gott mir mal als so Stichwort gegeben. Hol dir das Gesegnete zu dir nach Hause. Alles, was du hast, soll gesegnet sein. Leb nicht ungesegnetes Leben. Leb nicht in ungesegnete Verhältnisse. Leb nicht in, oder nimm keine ungesegnete Nahrung zu dir. Segne deine Speise. Nicht nur, dass du dankst, danke Herr, dass wir heute genug haben, dass wir heute satt werden. Nein, es geht nicht um Danken, sondern segne. In der Bibel heißt es, du sollst ein Segen sein, du sollst den Segen ererben, du sollst den Segen empfangen, ihr sollt ein Segen sein und wir sollen gesegnet sein. Und wenn wir das essen und das einnehmen, wir werden schon mit Dankbarkeit einnehmen. Aber der Segen ist es, der uns satt macht. Und es kann sein, dass du wenig hast, aber das Gesegnete wird dich sättigen, dich erfüllen. Hol dir das Gesegnete nach Hause, bitte um das Gesegnete, bitte um eine gesegnete Ruhe. Ja, das brauchst du. Da poltert es an der Wand und da die Rockmusik und die Lautsprecher, das dröhnt, das vibriert, da sogar Putz von der Wand runterfällt. Herr, gib mir eine gesegnete Ruhe und du wirst merken, du kriegst eine gesegnete Ruhe, dass du schläfst. Selbst wenn Düsenjäger, die über den Kopf davon hinwegfliegen. Bitte um gesegnete Menschen, um eine gesegnete Umwelt. Weißt du, fang an, ein beschenktes Leben zu leben. Herr, schick mir Menschen, die nur Gutes von mir wollen und für mich wollen. Nicht nur, die etwas von mir wollen, sondern die was Gutes von mir wollen. Bitte um gesegnete Umstände. Bitte um gesegnete Hände und gesegnete Füße. Warum manchmal die Füße bei einem und dem anderen nicht mitmachen oder die Hände nicht mitmachen ist, weil es nicht gebeten hat, Herr, segne meine Füße. Wann hast du zum letzten Mal deine Füße gesegnet? Nicht nur gewaschen, gesegnet. Wann hast du deine Hände gesegnet? Bitte um eine gesegnete Familie. Das ist ganz arg wichtig, dass die Familie gesegnet ist, dass deine Arbeit gesegnet ist, dass dein Chef gesegnet ist. Nicht nur über den Chef schimpfen und sagen, der Kauz, der alte Bock da und was weiß ich, der alte. Und was wir so alles über den Chef alles sagen manchmal. Das geht so Pastor, Chef und Vorgesetzte und so weiter. Fang an, deinen Chef, deinen Boss, deinen Vorarbeiter, dein Kapo oder was es auch immer ist, fang an, den zu segnen. Fang an zu segnen. Und dann lebst du ein beschenktes Leben, dann gibt er die beste Arbeit und dann klappt das alles, dann funktioniert alles, du machst weniger Ausschuss. Das Gesegnete ist so wichtig. Zerschlägst weniger Porzellan. Bitte um gesegnete Ergebnisse, gesegnete Erfahrungen und bitte um gesegneten Schlaf. Das ist ganz arg wichtig. Viele Leute schlafen gar nicht. Die brauchen Medikamente. Aber Gott will, dass wir ohne Medikamente schlafen. Wir brauchen manchmal so Hilfe oder Krücken. Das kann sein, dass du es mal zwischendurch brauchst. Aber permanent, chronisch nicht schlafen zu können, das ist eine Krankheit. Und da brauchst du Heilung. Und der Herr will dir einen gesegneten Schlaf geben. Und dass du nicht Albträume und Horrorträume oder welche andere Träume hast, sondern dass du in Ruhe einschläfst und in Ruhe wieder aufwachst. Dem Volke Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden. Also, lebe ein beschenktes Leben, das kannst du nicht machen. Weißt du, du kannst Medikamente schlucken, du kannst trainieren, du kannst üben, du kannst alles abdichten, kannst alle Wände mit, was weiß ich, Styropor ausschlagen und mit Polster ausschlagen und tapezieren und es wird nicht ruhiger. Da wirst du immer noch dröhnen, da hörst du deinen eigenen Puls sogar und dann sagst du, was ist denn das? Also der Herr muss es wirken. Wir leben ein beschenktes Leben, ist nicht aus uns, sondern von ihm. Er gibt das Wollen, er gibt das Vollbringen auch. Warum ist es so schwer, sich beschenken zu lassen? Weil wir von der Gnade leben müssten, weißt du? Oh Herr, bitte. Wir müssen bitten. Wir müssen uns anstellen bei Gott. Bei den Menschen würden wir gerne das machen, aber bei Gott müssen wir uns anstellen. Zu ihm müssen wir gehen, von ihm abhängig werden. Müssten wir an ihn wenden, ihn anrufen. Und er macht das alles umsonst. Und das ist das Furchtbare. Weißt du, wir können nichts umsonst nehmen. Und das will gelernt werden. Wir Europäer, wir Westmenschen und so weiter. Warum ist es so schwer, Hilfe anzunehmen? Und das ist das alte römische Denken, das wir haben, das tief in uns sitzt. Ich gebe, damit du gibst. Und das ist so diese Regel. Ich gebe, damit du gibst. So, wir tun etwas, damit wir wieder was kriegen. Das steckt von den Juden drin. Das geht über das Judentum. Ich gebe, damit du gibst. Jede Leistung erwartet eine Gegenleistung. Das ist das römische oder jüdische gesetzliche Denken. Jedes Geschenk sollte nach Möglichkeit ein gleichwertiges Geschenk sein. Also der schenkt für 50 Euro, ich muss auch für 50 Euro was zurückschenken wieder. Ich kann mich nicht lumpen lassen. So, jede Tat hat eine Vergütung. Und das steht auch im Gesetz. Und das ist, jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Also, weißt du, das ist Gesetz. Aber wir leben unter Gnade. Nicht, dass wir unter der Gnade zu leben, heißt es auch, ohne Geld zu arbeiten, ohne Verdienst zu arbeiten, umsonst zu arbeiten. Das ist Gnade. Und sich auch von Gott umsonst bedienen zu lassen. Bitte hör mir zu, was wir leben ein beschenktes Leben. Mir geht es darum, dass wir heute lernen, ein bisschen begreifen oder uns ein Licht aufgeht. Ich muss gar nichts machen. Gott gibt es. Gott gibt es. Denn seinen gibt er im Schlaf sogar. Weißt du, was das heißt? Im Schlaf bist du passiv. Im Schlaf tust du nichts. Im Schlaf liegst du flach. Und der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Wenn du das richtig verstehst, und dann musst du nicht mehr nach diesem römischen oder westlichen oder jüdischen Gesetz oder alttestamentlichen Gesetz, das ist Altes Testament, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das geht also dann so weiter fort. Wir leben also von der Gnade. Vielleicht hast du das noch gar nicht gemerkt. Deine Erlösung hast du umsonst bekommen. Was hast du gemacht für deine Erlösung? Christus starb am Kreuz von Gott. Du musst nur kommen und sagen, Jesus, vergib mir meine Sünden. Und die sind vergeben. Da musst du keine Bußübungen machen, musst nicht auf die Knie fallen, musst nicht heulen, musst dich nicht kasteien und musst dich dadurch irgendwas anstellen. Nein, vergib mir meine Sünden. Und das umsonst. Wir müssen lernen, umsonst zu leben. Umsonst zu leben. Das ist also ein beschenktes Leben zu leben. Wir fragen immer, wie kann ich wieder alles wieder gut machen in meinem Leben? Du kannst gar nichts in deinem Leben wieder gut machen. Vergiss es. Der Herr macht es gut, wenn es gut werden soll. Der Herr macht es gut. Wir wollen immer vergelten, so Nachbarschaftshilfe, Pannenhilfe und so weiter, wieder was zurückschenken. Dieses römische europäische Denken hat sich sogar auf das geistliche Leben ausgewirkt und hat verheerende Wirkungen. Und auch im Evangelium, weißt du, ich darf umsonst glauben, umsonst in den Himmel kommen, umsonst Die katholische Kirche hat dieses römische Denken weiterentwickelt, als nur durch gute Werke kommst du ins Reich Gottes, in den Himmel. Nein, du wirst umsonst errettet, allein aus Glauben, ohne Werke. Natürlich, wenn du nachher Christ bist, wirst du anständig leben. Natürlich, wenn du nachher mit Jesus lebst, wirst du dem Herrn gefallen wollen und wirst Gutes tun wollen. Aber Gott erwartet keine Gegenleistung von dir. Lass dich beschenken für sein Geschenk, für seinen Sohn. Er erwartet nicht, dass du jetzt auch deinen Sohn opferst. Er erwartet nicht, dass du dein Leben sogar ihm opferst. Nein, er will in dein Leben kommen und dein Leben gestalten. Noch mehr, noch besser, dich mehr veredeln. Also Gott erwartet keine Gegenleistung von uns. Vielleicht für manche schwer und sagt, das verstehe ich nicht ganz. Wir denken immer, jeder Segen muss eine Ursache haben. Warum bin ich gesegnet? Weil ich so brav bin, weil ich so anständig bin, weil ich so lieb bin. Wir gehen dann nachher weiter. Denken wir weiter, jedes Unglück muss eine Ursache haben. Und das ist auch nicht wahr. Auch nicht wahr. Wir fragen gleich, ja, wer hat hier gesündigt? Johannes 9, Vers 2. Der Vater, die Eltern, der Kerl selber, wer, dass er blind geworden ist, wer hat hier gesündigt? Nein, Jesus sagt, damit die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Das ist dieses verfluchte jüdische Denken, gesetzliche Denken, römische Denken oder was für Art von Denken. Ja, mein Unglück, in meiner Familie liegt ein Fluch. Oder vor allem die Pharisäer, die waren eifrig dabei. Wer hat hier gleich gesündigt? Die Pharisäer glauben, Gott hat jedem freien Willen gegeben und so weiter. Und er kann sich gegen die Sünde rüsten und gegen die Sünde ankämpfen und so weiter. Er versucht dann edel, rein und vollkommen zu sein. Paulus sagt, ich war ein Pharisäer von Pharisäer, aber geschafft hat er es nicht, gerecht zu werden vor Gott. Erst als Jesus ihm begegnete, wurde er ein Gerechter, ein Heiliger. Und die denken, die Pharisäer vor allem, die denken, wenn jemand sündigt, der ist willensschwach, der hat keinen starken Willen, der ist so labil. Nein. Wir sündigen, weil wir Sünder sind. Weil wir unter der Sünde sind, wir stehen alle unter dem Fluch und so weiter. Und die Pharisäer haben alle Leute, die ein bisschen gesündigt haben, gleich als willensschwach hingestellt. Ach, weißt du, der hat keinen Willen. Der hat keinen Willen zum Widerstehen, Nein zu sagen und so weiter. Unser Leben ist ein Geschenk. Wir leben allein aus Gnaden. Was du bist du allein aus Gnaden. Und da kann sich niemand rühmen. Mein starker Wille. Ich denke positiv. Du kannst 10-mal positiv denken, du kommst doch nicht hoch. Und Paulus entfaltet dann im Römer- und Galaterbrief und so weiter die ganze Tragweite der Gnade. Weißt du, Jesus ist so radikal und er sagt, Frau, ich vergebe dir auch deine Sünden und sündige hinfort nicht mehr. Verstehst du? Und dann passiert das neue Leben. Dann lebst du ein anderes Leben, weil Jesus in dein Leben gekommen ist und weil er dazwischen getreten ist und weil er dir die Sünden vergeben hat. Jetzt kannst du plötzlich ein ganz anderes Leben leben aus der Gnade. Gottes Gnade gilt nur, und die Pharisäer denken, Gottes Gnade gilt nur denen, die sich erfolgreich bemühen, Gnade zu bekommen, die auf die Knien rutschen, das Kreuz tragen und beichten und Opfer zahlen und so weiter. Wenn das Geld im Kasten klingt, deine Seele in den Himmel springt, der ganze Ablass handeln. Gott spricht uns gerecht in seiner Gnade. Dir sind deine Sünden vergeben. Ohne Gegenleistung. Was kannst du gegen die Vergebung tun? Du kannst nur sagen, danke, danke, danke. Das ist das Einzige, was du tun kannst. Nur danke. Weißt du, da bist du dankbar. Wenn du Geschenk annehmen kannst, du wirst dankbar sein. Dankeschön, ach, Dankeschön, das ist so lieb von Ihnen. Dankeschön, Gott, dass du mir alle meine Sünden vergibst. Und dann fängst du an, Gott zu loben, dann kommst du in deine Anbetung. Anbetung passiert nur, wenn du dankbar wirst und die Geschenke ohne Gegenleistung annimmst. Ich bete Gott an, ich preise Gott, aber nicht, weil er mir jetzt das und das getan hat, er hat mich angenommen, bin sein Kind und fertig. Ich bin jetzt sein Eigentum und ich preise ihn aus Liebe und nicht, weil ich Angst habe vor der Hölle. Das ist kein Problem. Wir reden so viel, was wir noch alles so tun müssen, damit Gott uns segnen kann und so weiter. Gott wird beleidigt, wenn wir was tun wollen und ihm was zurückgeben wollen, ihm wieder vergelten wollen für irgendetwas Gutes, was er uns getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele. Das ist alles, was Gott will. Lobe den Herrn, meine Seele, der dir deine Sünden vergibt, der deine Gebrechen heilt. Wir denken, wir müssen für unsere Heilung etwas tun. Aufstehen, mal ein paar Schritte tun. Das ist alles nur Wackelei. Wir sollten einfach im Glauben Gott danken und sagen, danke Herr, in deine Wunden bin ich geheilt, ob ich was sehe oder nichts sehe. Danke. Und ohne Gegenleistung. Aber wenn ich eine Gegenleistung bringe, ich streng mich noch an. Ich mache noch was. Und dann ist mein Ich wieder, weißt du, kommt wieder ganz zur Geltung und dominant und so weiter. Ich habe geglaubt, guck mal, ich habe das und das getan. Und dann geben Menschen Zeugnis, was sie alles getan haben, wie sie geheilt worden sind und so weiter. Nein, Gott hat uns geheilt. Gott hat uns befreit. Gott hat uns gesegnet. Gott hat uns geholfen. Ich bin nur das Werkzeug gewesen. Oder Gott hat mich einfach sich erbarmt meiner. Deshalb das Gebet, das einzige Gebet, das in der Bibel gehört und erhört wird und immer erhört werden wird. Wenn du heute Gebetserhörung brauchst, da gibt's nur ein Gebet. Herr, erbarm dich meiner, erbarm dich meiner. Einfach, Herr, erbarm dich meiner. Was die Alten in der Kirche gebeten haben. Herr, erbarm dich meiner. Wir sind allein aus Gnaden frei und gesegnet und glücklich und reich und wohlhabend und dir fehlt nichts mehr. Der Herr ist mein Hirte, nur weil er sich unser erbarmt, weil er es uns angenommen hat. So. Gott gibt uns seine Gnade ohne Gegenleistung. Und wer etwas Gott gegenüber leistet, der beleidigt Gott, der schätzt Jesus nicht. Der sagt, also sein Preis war nicht, ich muss noch auch etwas tun zu meiner Erlösung. Nein, für deine Erlösung kannst du gar nichts tun, als nur Dankeschön sagen. Das ist alles. Also Dankeschön und nicht jetzt irgendetwas anstellen. Gott ist nicht armselig und schwach und hilflos, so dass er dich bräuchte für die Segnung, für seine Gnade. Er ist nicht hilflos, weil es ist unser altes menschliches Denken. Ich muss Gott noch nachhelfen. Glaube, 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 Glaube. Nein. Gnade, 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 Gnade. Und Gott gnade uns. Ich muss nichts tun. Wenn jemand noch etwas tut, dann ist er noch im Fleisch. Und die meisten versuchen, im Fleisch zu wandeln und nicht im Geist. Wenn wir noch uns anstrengen, etwas anzustellen, zu tun, im Heidentum, Judentum, in den Religionen, Katholizismus oder sonst, ich muss was tun und dann wird Gott mich segnen. Weißt du, wenn ich faste und bete, kannst du dich zu Tode fasten und wirst nicht gesegnet. Weißt du, das Leben mit Gott ist so einfach. Also das mache ich nächsten Mittwoch an diesem Thema. Wir versuchen uns zu verbessern und so weiter, Gott zu gefallen. Aber wir müssen nur Gottes Gnade entdecken. Und wenn wir die Gnade Gottes entdecken, funktioniert das allein, von selbst. Wir werden beschenkt. Der Glaube ist das größte Geschenk Gottes, das Gott uns gegeben hat. Der Glaube kommt zu uns und das wirkt. Aha, jo. Es ist ein Verbrechen, was die Kirche aus dem Evangelium gemacht hat. Mit dem Ablass und so weiter. Und Gott straft jede Sünde. Und Gott ist, mein lieber Mann, eine Drohung. Und die ganzen Dogmen, was so alles die Menschen gemacht haben. Gott straft nicht jede einzelne Sünde. Jede einzelne Sünde ist bezahlt auf Golgatha. Gott nimmt jetzt den ganzen Sünder, wer er ist, und heiligt den Sünder. Er nimmt den Sünder und lässt die Sünde liegen. Wir haben ja diese Tage gehört, er entsündigt uns. Er lässt den Sünder nicht allein, sondern er nimmt den Sünder zu sich und der Sünder ist ein Heiliger. In dem Augenblick, wo Gott einen angenommen hat, ist er ein Heiliger. Auch wenn er noch vorher, vor ein paar Minuten, noch ein Sünder war. Der eine, der spottet und lästert und flucht und Jesus sagt, o Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. So kannst du von Sekunde auf Sekunde Bürger des Himmels werden, eingebürgert werden. Da musst du nicht lang dran arbeiten und so weiter. Gott straft nicht die einzelnen Sünden, sondern er nimmt den Sünder und ohne Vorleistung nimmt ihn an, tragt ihn im Buch des Lebens. Gott hasst die Sünder, aber er liebt. Gott hasst die Sünder, aber er liebt den Sünder. Und Jesus ist für uns Sünder gestorben, als wir noch in Sünde waren. Apostelgeschichte 15, Vers 28. Der Heilige Geist und wir haben beschlossen, euch keine weiteren Lasten aufzulegen. Das ist am Apostelkonzil gewesen. Als diese notwendigen Dinge, Götzenopfer, Blut, Ersticktes und Unzucht zu meiden. Also meiden. Und selbst wenn du das machst, ist es ja kein Verbrechen. Aber du solltest meiden. Wenn es irgendwie geht, da ist das Wort meiden drin. Also nicht tun. Kein Götzenopfer und kein Blut. Und wenn du eine Blutwurst isst, so wirst du nicht tot umfallen. Und sagen, aber du solltest das nicht tun, aus bestimmten Gründen, oder Ersticktes oder Unzucht meiden. Wenn ihr euch davor hütet, handelt ihr recht. Und mir gefällt das, was Petrus als Stichwort, als Satz noch dazu geschrieben hat, lebt wohl. Lebt wohl. Dann lebst du wohl. Dann lebst du ein beschenktes Leben. Also wenn du diese Dinge, die die Apostel beschlossen haben, das ist ein apostolisches Leben, dem Sachen sich enthältst und so weiter, dann lebst du wohl. Lebt wohl. Mehr ist nicht nötig. Das ist, wie man ein Geschenk annimmt. Lebt wohl. Also der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Also euch keine unnötigen Lasten mehr aufzulegen. Und deshalb hüte dich, wenn dir irgendwelche Lasten irgendjemand dir aufbrummt. Und das muss noch dran tun und das und so weiter. Nein, Gott erwartet gar nichts von dir. Gott erwartet nur, dass du zu ihm kommst und dich von bestimmten Sachen ein paar Mal enthältst. Götzenfleisch. Du musst ja nicht gleich das Fleisch von der Freibank essen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, was das ist. Also, so früher gab es Freibank. Oder so ein Götzentempel, gottgeweihtes Fleisch oder götzengeweihtes Fleisch, ersticktes und so weiter. Also, das sind alles praktische Dinge, nur wegen dir. Weil im Blut ja Hormone sind und deshalb viele Leute sind krank, weil sie mit Blut essen. Und so weiter. Ich habe nichts gegen, wenn du Steaks mal isst und so weiter. Aber du wunderst dich, das sind Tiere. Weißt du, was heutzutage passiert, ist ja schlimmer, was die damals noch als... Wenn die das alles gewusst hätten, was wir heute tun, die hätten auch viele andere Sachen verboten. Weißt du, die Tiere werden da von Polen bis nach Spanien transportiert, Tiertransporte da, die wird zusammengefercht, verstehst du, und dann geschlachtet und so weiter und gequält. Und das sind die Todeshormone. Die Todeshormone werden nicht abgebaut, die sind im Blut drin und du isst das und genießt das und dann wunderst dich, wenn dir die Gurgel an die Gurgel geht und wenn du Todesängste hast und so weiter. Die haben das gewusst. Meide das. Musst nicht essen, du kannst auch was anderes essen. Genauso mit Unzucht und dergleichen. Musst dich da also auf Sachen nicht einlassen, was nicht gut und sauber und okay ist. Wenn ihr euch davor hütet, handelt ihr recht. Und dann lebt wohl. Viele verhalten sich noch vorchristlich. Und so weiter. Und da geht's um lauter Einzelsünden. Und immer wieder fallen Menschen da ins vorchristliche Zeitalter zurück, ins Gesetz, statt in der Gnade zu leben. Wenn wir Kinder Gottes sind, sind wir erlöst, abgeschnitten von den Wurzeln der Sünde. Wir sind abgeschnitten. Das ist ein Geschenk. Ich bin frei. Deine Freiheit ist ein Geschenk. Die Freiheit des Glaubens, die Freiheit des Geistes ist ein Geschenk. Du bist abgeschnitten vom Ursprung der Sünde. Wenn du das einmal begreifst, ich bin abgeschnitten von Adam und Eva. Ich bin abgeschnitten von meinen Vorfahren. Jeder, der sich bekehrt, ist abgeschnitten. Wenn der das begreift, der ist eine neue Pflanzung. Eine neue Schöpfung. Er ist abgeschnitten. Wir sind abgeschnitten von der falschen Einstellung, Grundeinstellung der Menschen. Wir sind abgesägt und wir sind eine ganz neue Schöpfung, neuer Baum. Also alles, was Gott uns gegeben hat, gab er uns in seinem Sohn und das alles neu, das alles anders. Das Blut war noch nicht verdorben, das Blut Jesu Christi. Deshalb konnte er uns auch erlösen. Reines Blut, die Jungfraugeburt ist da was ganz Wichtiges. Wir sind einfach nur Empfänger. Wir empfangen das. Nehmt hin, das ist mein Fleisch und das ist mein Blut. Nehmt hin, wir sind nur Empfänger. Und die Gabe muss nur empfangen werden. Einfach mit Freudigkeit, mit Dankbarkeit angenommen werden. Du musst die Gaben Gottes nur annehmen, ohne ihm wieder vergelten zu werden. Zu vergelten. Die Gaben Gottes, und das können wir nicht zurückvergelten, zurückbezahlen, sind ja unbezahlbar. Ewiges Leben ist unbezahlbar. Sündenvergebung ist unbezahlbar. Innere Heilung ist unbezahlbar. Befreiung vom Tod und Teufel ist unbezahlbar. Das ist alles unbezahlbar. Du kannst gar nicht bezahlen. Und auch nicht verkäuflich, dass du sagst, ich kann das wieder weiterverkaufen an andere, ist immer auf die Person bezogen. Immer auf dich bezogen. Das ist auch nicht übertragbar. Ich kann nicht auf meine Kinder übertragen, das, was ich erlebe. Meine Kinder müssen sich selber entscheiden. Und selbst wenn die in frommen Familien aufwachsen, also uns ist es so gegangen, habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Da, wo kriegen meine Kinder so schlechte Worte und so schlechtes Benehmen und so schlechte Art? Aber das Herz des Menschen ist böse von Jugend an. Die müssen auch abgeschnitten werden. Da muss jeder Einzelne abgeschnitten werden vom Fluch der Sünde. Gott gab uns Erlösung gratis. Alles, was du brauchst, ist dir gratis. Umsonst. Ohne Rabatt. Und ohne irgendwie, dass du noch eine Kaution hinterlegen musst oder sonst was. Es ist gratis. Die wahren Gläubige leben aus dem Reichtum Gottes. Und meine Bibel sagt, und was noch fehlt, wird er aus seinem Reichtum nehmen und uns hinzufügen. Wir leben aus der Gnade Gottes, Geschwister. In Gott bist du wirklich reich. Also eigentlich nehme ich schon das Thema für morgen vorweg. Deshalb, es war kein Armer unter ihnen. Und das meint nicht nur, dass du immer Geld, die Fülle hast. Nein, in der Wüste haben sie gar kein Geld gebraucht. Da gab es keine Kaufhäuser. Verstehst du? Also, und deshalb heißt es, da war kein Armer, da war auch gar kein Reicher da, weil es nichts zu kaufen gab. Was wolltest du kaufen? Du könntest höchstens nur so ein goldenes Kalb gießen. Das war das Einzige, was man in der Wüste fabrizieren konnte. Aber es gab nichts. Man war abhängig von Manna, vom Wasser, von Wachteln, von der Wolkensäule, von den göttlichen Segnungen. Also, und da lernte das voll Gottes zu werden, abhängig zu werden von Gott. Jeden Morgen neu rausgehen und neu das Manna auflesen. Und das ist das geistliche Leben, jeden Tag neu eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Jeden Morgen neu zu sagen, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat, lasst uns freuen und fröhlich sein. Das ist das Einzige, was der liebe Gott von dir erwartet, dass du fröhlich bist und nicht missgrämig und traurig und depressiv. Der Teufel möchte dich depressiv machen. Wenn du morgens aufstehst und laut Halleluja schreist, dann ist der Tag schon gelaufen. Hast du den Tag schon gewonnen. Weißt du, Gott wohnt im Lobpreis seiner Kinder. Wir sollten viel mehr Gott morgens loben. Und dann kannst du abends ihn auch noch besser loben. So, der wahre Reichtum der Gläubigen ist Gott selbst, die Fülle. Er deckt im Angesicht unserer Feinde den Tisch. Lass es mal zergehen, mal dir das aus, wie das ist. Deine Feinde überall. Du hast bestimmt 1000 Feinde, wenn du ehrlich bist. Bestimmt. Das reicht dir gar nicht. So, die dir nichts gönnen, die mit dir nicht einverstanden sind, die dich nicht mögen und was weiß ich, die dich verachten, in welcher Art und Weise. Schon die Dämonen, das sind schon einige hunderttausend, die dich gar nicht mögen. So, im Angesicht deiner Feinde deckt er den Tisch. Und da ist kein Armer unter ihnen. Und der Herr sagt, bitte greifen Sie zu, das ist alles für dich. Das, was mir gehört, gehört auch dir. Wer wirklich zu Jesus gekommen ist, bei dem hört die Bettelei auf. Der ist kein Armer mehr. Der vertauscht seine Armut in seinem Reichtum. Der macht einen Tausch. Ein gutes Geschäft. Der vertauscht seinen Mangel in die Fülle. Seine Schwäche in Stärke. Wir machen einen großen Tausch in unserem Leben. Wahre Gläubige führen ein fantastisches Leben. Sie wollen gar nicht mehr zurück in das alte System. Wenn du einmal gelernt hast, im Glauben zu leben, das ist fantastisch. Also eines meiner Lektionen habe ich nicht auf der Bibelschule oder sonst wo gelernt, sondern einfach, wo ich aus der weltlichen Arbeit in die Reichsgottesarbeit kam. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie man ohne Geld leben kann. Einfach im Glauben, in der Gnade Gottes, so einfach sich alles erbitten, von Gott abhängig zu sein. Ich dachte, bevor ich auf die Bibelschule ging, ich habe noch in Akkord gearbeitet, dass ich noch ein bisschen was auf mein Konto habe. Also Überstunden gemacht, so dass ich also nicht gerade so im Glauben leben muss, aber nach kurzer Zeit war das alles verbraucht. Und dann musste ich lernen, im Glauben zu leben, wie das da ist. Und Gott prüft es. Weißt du, du sagst, ich glaube. Du kannst 100-mal glauben, aber das wird nicht funktionieren. Dann testet er. Und als ich so mit Gott anfing, ich fing ganz neu an mit dem Herrn, da die Arbeit in Stuttgart. Und was passiert? An meinem Volkswagen bricht die Achse oder die Feder. Also habe ich gedacht, oh, bitte, aber ich kann nicht bezahlen. Es kostet 400 Deutschmark damals, das ist viel Geld gewesen. Eine neue Achse. Und ich wusste nicht, wie ich bezahlen. Aber ich sagte, Herr, ich diene dir. Mit dem Auto oder ohne Auto. Also geht zu Fuß. Gott hat mir zwei gesunde Füße gegeben. Vom Auto steht nichts in der Bibel. Also, und wozu brauche ich das Auto? Ich kann auch laufen. Und deshalb, du solltest nicht zwei Paar Schuhe mitnehmen. Also sollte es so in dem Bereich sein, wo du da lebst. Und du ist okay. Und ich lernte das. Weißt du, und dann war es sehr kritisch. Wenn du Gott vertraust, kommst du in kritische Situationen, kritische Momente, wo es darauf ankommt, kannst du das? Ist das möglich für dich? Und ich habe gesagt, Herr, ich diene dir, ich habe ein Gelübde gegeben, ich habe versprochen, Herr Jesus, dass du mich versorgst und du hast mir Verheißungen gegeben, oder mir und meiner Frau. Ich sah den Gerechten nie nach Brot betteln, also es steht für mich in der Bibel und ich werde nicht betteln, ich werde auch niemanden fragen, ich werde auch niemanden Rundschreiben verschicken, bitte Bruder Matu, das ist in Not, braucht Finanzen. Nein, das werde ich nicht machen, du bist mein Versorger, das habe ich gewusst und das habe ich nicht gemacht. Und es war sehr hart. Also ich weiß, wie das ist, wenn jemand erzählt, wie Gott ihn durchgetragen hat. Es ist furchtbar hart. Also sich beschenken zu lassen, aber Gott will sehen, wie ist dein Glaube? Ist dein Glaube nur so Halleluja und so Lob und Dank und fromm und dann, wenn's nicht klappt, dann machst du anders. Nein, ich habe Gott gedient. Meine Frau ist zu Hause geblieben, obwohl sie gerne im Gottesdienst gewesen wäre. Aber wir haben kein Geld gehabt fürs Fahren, fürs Fahrgeld. Ich habe nicht einmal Fahrgeld gehabt, um hier, geschweige denn zu leben. Ich habe im Glauben angefangen. Die Gemeinde konnte mich nicht bezahlen damals zu diesem Zeitpunkt. So, ich musste alles im Glauben aufbauen. Und ich weiß, wie man Gemeinde aufbaut. Gemeinde baut man nicht auf, wenn man dann Konto hat, wenn man Förderer hat, wenn man Mentoren hat. Man baut mit nichts auf. Im Glauben. Und das ist ein Risiko. Willst du mit Gott gehen oder willst du nicht mit Gott gehen? Und Gott führt uns dann so wie Abraham. So ging es bei uns und so war es auch. Und ja, ich bin dann zum Gottesdienst, ich habe noch Geld gehabt, dass ich hinfahren kann. Aber dann musste ich vielleicht 20 Kilometer zu Fuß laufen, bis nach Weil im Dorf, da wo ich wohnte in Stuttgart. Aber ich laufe und gehe spazieren. Es war eine ganz tolle Zeit. Du glaubst gar nicht, was das für eine gute Zeit war. Der Spaziergang, habe ich gebetet und den Herrn gepriesen. Oh Herr. Und da ist eine Straßenbahn nach der anderen vorbeigefahren. Das habe ich gesehen, aber ich wollte nicht als Christ schwarz fahren. Christen fahren nicht schwarz. So, und dann bin ich da immer daneben gelaufen, neben der Straßenbahn. Ich muss auch zuerst mal den Weg suchen, wie man läuft. Was ist der kürzeste Weg? Also wie kommt man da am besten nach Hause? Und dann komme ich nach Hause, aber ich habe am Sonntagnachmittag auf der Freiversammlung habe ich gepredigt, Jesus ist Sieger, Jesus hat Macht und Jesus kann alles, vertrau ihm und so weiter. Und selber bin ich in der Krise, und zwar eine ganz tiefe Krise. Ich kann meine Rechnungen nicht bezahlen, weiß nicht, wovon ich leben soll, und geschweige das Auto. Und er ruft schon jeden Tag an, Herr Matutis, wann holen Sie das Auto ab? Das Auto ist fertig. Aber ich kann nicht bezahlen. Ich habe gefragt, was es kostet. Also als ich hörte, was es kostet, wusste ich, brauche ich gar nicht holen. Kann ich bezahlen. Aber ich predige. Weißt du, wenn du Gott dienst, dient Gott dir. Wenn du Gott dienst, ich predige. Und dann kommt ein Mann, und während ich so fuchtle, und dann gibt er zurück einen Umschlag in der Hand, ich sage, Dankeschön, Gott segne dich, und ich predige weiter. Geschwister, weißt du, manchmal ist man gar nicht so begeistert, oder dass man gleich nachguckt, was ist da drin. Ich habe nicht nachgeguckt, aber ich dachte, vielleicht Traktätchen oder Briefchen oder jemand will was wissen. So, steck's ein, predige weiter, lauf nach Hause, und zu Hause, meine Frau räumt die Taschen aus, und das sind genau 400 Deutschmark gewesen, so dass ich mein Auto bezahlen kann. Weißt du, Gott trägt dir einen durch. Weißt du, und sich beschenken lassen, das ist was so, und ich war so dankbar, das vergesse ich nie, das war ein Geschenk von Gott für mich. Das war ein Geschenk von Gott. Gott hat meine Reparatur bezahlt. Ich habe niemand gefragt, von niemand erwartet, und den Mann habe ich gar nicht gekannt. Vielleicht war ein Engel oder ein Rabe oder irgendjemand, der bringt es und gibt mir in der Hand und drückt mir es in der Hand. Weißt du, Gott versorgt uns auf wunderbare Art und Weise. Wenn du mit Gott lebst, bist du im Überraschungsclub Gottes. Ja, liebst Wunder und so weiter. Also sich beschenken lassen. Also da bin ich nach Hause, habe gedacht, lieber Gott, ich kann es nicht fassen. Ich habe es nicht verdient. Und wenn ich selbst noch gearbeitet hätte, so viel hätte ich auch vielleicht gar nicht verdient in eine Stunde oder zwei Stunden. Ich habe nur einen Tag auf der Straße gepredigt für den Herrn. Das habe ich regelmäßig gemacht, aber ich habe mich nicht stören lassen. Lass dich nicht stören, Gott zu dienen, auch wenn jetzt nichts rausspringt. Viele Leute fragen, was springt dabei raus? Also ich kann dir nicht sagen, was dabei rausspringt. Für mich springt ewiges Leben raus. Das ist mal zuerst das, was ich weiß. Und dann natürlich auch die Belohnung irgendwo. Gott lässt sich nicht lumpen. Weißt du, was du alles so in Gott besitzt, wie reich du bist? Er ist dein Versorger für alles, für jede Situation. Und erst nachdem wir so uns auf Gott eingespielt haben, einfach hier ist unser Daddy, unser Vater, unser Freund, unser Partner, unser Weggefährte. Erst nachdem merkst du, du lebst auf seine Kosten. Du lebst auf seine Kosten. Das bezahle ich für dich. Weißt du, wenn du mit so einem reichen Mann mal unterwegs bist irgendwo, so ein Millionär, der hat seine Karte, ich bezahle es. Bitte lassen Sie Ihre Scheckkarte, ich bezahle es für dich. Und so, wenn du anfängst mit Gott zu gehen, Gott bezahlt deine Rechnungen. Und ich sage das nicht umsonst. Ich weiß, das, was du bezahlen kannst, sollst du selber bezahlen können und so weiter. Aber das meiste in deinem Leben, wenn du für Gott lebst, er bezahlt dir deine Rechnungen. Er sorgt für dich und dergleichen. Wir müssen also Gott wirken, Gottes Wirken verstehen, wie Gott wirkt. Es gibt zwei Tage in der Woche, über die solltest du dir keine Sorgen machen. Zwei Tage in der Woche. Wir leben heute, jetzt und hier. Aber über zwei Tage solltest du nie Sorgen machen. Über gestern und über morgen. Über zwei Tage solltest du dir keine Sorgen machen. Über gestern und über morgen. Und das ist so wichtig. Wenn du das gelernt hast, ich mache mir keine Sorgen über gestern. Was war gestern? Was ist gestern alles gewesen? Was habe ich gestern alles vermurkst? Oder Was war gestern nicht richtig? Du musst es vergessen. Du musst dir keine Sorgen über gestern machen. Und du kannst dir auch keine Sorgen für morgen machen. Das hast du sowieso nicht in der Hand. Du hast weder gestern in der Hand, noch das Morgen. Du hast nur das Heute in der Hand. Und wenn du das gelernt hast, so zu leben, nur heute zu leben, deshalb sagt Jesus, sorgt nicht für irgendwelche Tage vorher oder nachher. Jeder Tag hat seine eigene Plage. So, du plagst dich heute schon genug. Und an diesen beiden Tagen können wir nichts tun. Da sind wir unfähig, unbrauchbar, nutzlos. Das ist Gnade Gottes. Unser Gestern und unser Morgen gehört dem Herrn. Deshalb alle eure Sorgen werfet auf ihn. Gestern ist schon vergangen. Kannst nicht mehr zurückkaufen, kannst das ganze Geld geben. Wir können all die Fehler, die wir gestern gemacht haben, nicht mehr wieder gut machen. Die Verluste, die wir gestern gehabt haben, die sind da. Wein nicht darüber, klag nicht darüber, beschwer dich nicht darüber. Und ich habe das einfach gelernt jetzt in meinem Leben, was gestern war. Ist gestern, ist vorbei, vergessen. Nichts ist älter als eine Zeitung von gestern. Ist alles passiert, vorbei. Und der andere unheimliche Tag ist das Morgen. Dieser Tag steht nicht unter deiner Kontrolle und nicht unter der Kontrolle von irgendjemandem, sondern steht allein nur unter Kontrolle Gottes. Gott hat das Morgen in der Hand, die Zukunft. Die beiden Tage, also gestern und morgen, stehen ausschließlich unter Gott. Wenn du das einmal begriffen hast, dann lebst du ein fantastisches Leben. Dann lebst du heute. Und zwar ganz bewusst. Uns gehört das heute, jetzt und hier. Und jeder Mensch kann nur den Kampf eines einzigen Tages kämpfen. Und das ist heute. Nicht morgen und nicht gestern. Vergiss diese beiden Tage. Die gehören dir nicht. Die sind Gottestage. Am Tag des Herrn. Das ist gestern. Und am Tag des Herrn, das ist auch morgen. Am Tag des Herrn. Heute. Heute hast du alles, was du brauchst. Und der Herr versorgt uns für jeden Tag, jeden Augenblick. Wir werden von Gott getragen, von Gott geführt. Weißt du, deine Bühne ist das Heute. Da ist die Plattform, wo du dich entfalten kannst. Über das Heute verfügst du, und das auch nicht einmal so lang, nur eine Sekunde, nur ein Augenblick. Das Heute, das ist dein Tag. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lass uns freuen und fröhlich sein. Gott gab all die Voraussetzungen für ein gutes Leben, was du brauchst. Und wer gute Tage sehen will und wer langes Leben haben will, wir haben ja gestern das gehabt, also wer gute Tage sehen, Jakobus Kapitel 3, Vers 14, wer also gute Tage sehen möchte, der muss sein Herz frei halten, der muss ohne Bitterkeit, ohne Eifersucht, ohne Neid und ohne Ehrgeiz sein. Wer gute Tage sehen will, der muss ohne Zorn sein, also Zorn und Bitterkeit, was da alles so das beinhaltet. Willst du gute Tage sehen, willst du gutes Leben, willst du heute einen guten Tag haben, sei ohne Bitterkeit, ohne Eifersucht, ohne Neid, ohne Ehrgeiz, falschen Ehrgeiz. Bitterkeit hat Gott uns nicht gegeben. Also Gott gibt uns keine Bitterkeit, Gott gibt uns nur Süßigkeit. Und er gab uns nicht den Geist der Furcht, das hat er uns nicht gegeben. Gott gab uns auch nicht Neid und Eifersucht, dass wir auf jemanden neidisch sind. Gott hat so viel, dass jeder was haben kann. Gott ist Millionär, Milliardär, Billiardär, Trialdär. Wie geht's nachher weiter? Da kannst du Nuller noch anhängen und so viel Nuller, dass das nachher einmal rund um die Welt das alles geht. Gott gab all diese Dinge nicht. Also diese Dinge kommen nicht aus der Produktion Gottes. Bitterkeit, Neid, Eifersucht und so weiter. Das kommt alles aus der Hölle. Du musst auf keinen neidisch sein. Ja, der hat mehr. Du kannst genauso viel haben und noch sogar mehr wie der andere. Du musst dich nur Gott hingeben und sagen, danke Herr, danke Herr, danke Herr. Danken öffnet die Schleusen für dein Leben, die Schleusen Gottes. Also Gott hat erneuerbare Energie, Sonne, Wind und so weiter sind diese erneuerbaren Energien, aber das ist noch viel mehr. Gott hat erneuerbare Energien für deinen Geist, für deine Seele, da erneuert und wir werden von Tag zu Tag erneuert. Und das, was Gott dir gibt und das, was die Sonne uns gibt, nimm mal nur die Sonne, was die Sonne gibt, das kannst du, was die Sonne in einer Stunde gibt, das kannst du in einer Million Jahren nicht verbrauchen. Was er uns gibt, was die Sonne gibt. Also diese erneuerbaren Energien Gottes. David sagt, der Herr ist die Quelle meines Lebens. Also lebe ein beschenktes Leben. Der Herr ist die Quelle meines Lebens. Gott versorgt dich immer just in time. Das ist, was mir gefällt. Diese Inspiration, just in time. Gerade, du kriegst nicht vorher, manchmal ärgere ich mich, dass der liebe Gott so langsam ist, aber er gibt uns immer in dem Moment, wo wir es brauchen. Würden wir früher kriegen, wir würden es für was anderes verbraten. Und würden wir zu spät bekommen, würden wir gar nicht mehr einsetzen können. Gott gibt uns genau just in time. Indem, wenn du losgehst, indem sie hingingen, wurden sie geheilt. Indem wir etwas tun für Gott und gerade brauchen, kriegt man das. Wir müssen also gar nicht traurig sein. Als Jesus hungerte, und deshalb, ich möchte dich bitten, pass auf, wenn du Probleme hast und sagst, just in time. Als Jesus hungerte, da kommt der Teufel, du guck mal, das sind Steine, lass die Steine zu Brot werden. Weißt du, dann sollst du nicht was machen. Das ist nämlich, was der Teufel fertig bringen möchte, dass du was machst. Sprich nur zu den Steinen, die werden Brot. Satan wollte Jesus versorgen. Nein, Satan darf dich nicht versorgen. Gott darf dich versorgen, soll dich versorgen. Und er wollte, dass Jesus aus Steinen Brot macht, Wunder wirkt und so weiter. Und schickt den Teufel in die Wüste und sagt, geh, der Mensch lebt nicht von Brot allein. Hab eine Bibelstelle dafür parat. Alles, was du brauchst, kriegst du von Gott. Alles, was Israel braucht in der Wüste, hat sie von Gott bekommen. Alles, was du im Dienst für den Herrn brauchst, im Dienst für den Herrn, das gibt er dir. Das musst du dir nicht irgendwie fabrizieren selber. Alles, was du zu einem guten Leben benötigst, ist dir schon erstens mal gegeben. Das ist alles da. Erwecke die Gabe, die man in dir hineingelegt hat, bei der Handauflegung. Und wenn du wirklich dich richtig bekehrt hast, wiedergeboren bist durch den Heiligen Geist und so weiter, ist in dir was schon eingepackt. Das ist vergraben, verborgen und so weiter. Da ist was gespeichert in dir. Da ist was runtergeladen in deinem Leben. In dem Moment, wo du Jesus dein Herz gegeben hast, und jetzt aus diesem inneren Speicher, aus diesem inneren Lager, das musst du jetzt nur erwecken. Und das ist, du brauchst nur noch den Segen Gottes. Zack, und dann zündet es. Du brauchst nur den zündenden Funken für das Wunder in deinem Leben. Also das ist schon da, du brauchst nur den Zünder. Und das ist der Segen. Der Segen ist für mich so der Zünder, dieser Moment, wo Gott etwas tut. Du musst nur das richtige Programm einschalten und du siehst dann die Dinge, wie Gott die Sachen sieht und hörst, wie Gott die Sache hört und wie Gott die Dinge versteht. Und dann fängst du an, das Wort Gottes auszuleben. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Und zwar zu dir persönlich. Wir können das Wort Gottes nicht schlucken. Weißt du, es ist so schön, manche Tiere, die zerkauen und dann schieben sie ihren Kindern das in den Schnabel. Und so ist auch der liebe Gott. Der zerkaut uns das Wort Gottes und macht ganz klein und schiebt uns ins Mund, wir müssen nur noch schlucken. Die Segnungen Gottes musst du nur annehmen, das ist alles. Aber das ist so kompliziert. Weißt du, wir können stehlen, aber wir können nicht nehmen. Weißt du, so viele bedienen sich, lass die Steine zu Brot werden. Weißt du, wir gebrauchen Autorität. Nein, es wird uns gegeben. Es wird uns gegeben. Und dieses, das Gott uns gibt, das wird gelernt werden. Um das Göttliche auszuleben und so weiter, da musst du nur dem Herrn gehorsam sein, auf ihn hören, was er dir sagt. Und du merkst plötzlich, da muss nichts da sein. Da muss nur Wasserkrüge, leere Wasserkrüge sein, das reicht schon vollkommen. Und die werden geputzt. Und die werden mit Wasser gefüllt und die werden in Wein verwandelt. Also, lass dich nicht vom Teufel überreden. Und das vom Teufel überreden ist, dass du etwas vor Gott vorweggreifst. Dass du Gott etwas vorweggreifst. Lass die Steine zu Brot weg. Der Teufel wusste, Jesus hat alle Macht. Jesus hat alle Autorität. Aber du musst die gar nicht gebrauchen, die Autorität, die du hast. Gott macht es schon selber. Und Jesus hungerte und lass dich nicht vom Teufel irgendwo in etwas hineintreiben, wo du gar nicht hineingehörst. Du musst nur einfach aus dem Wort Gottes leben und dich unter dem Wort Gottes stellen. Früher hieß es, sich unter dem Herrn stellen. Sich einfach unter Gott stellen und das Wort Gottes stellen. Der Herr hat's geredet, der Herr hat's gesagt. Und das Wort Gottes kam zu mir, das Wort Gottes geriet an mir. Lass das Wort Gottes an dein Leben geraten und dann wirst du merken, du wirst verblüfft sein, wie das alles so funktioniert. Du wirst erstaunt sein, das klappt. Mit Gottes Hilfe klappt es. So, viele diskutieren über das Wort Gottes, reden das Wort Gottes, anstatt dass sie sich unter das Wort Gottes stellen. Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist beschenktes Leben. Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast, und plötzlich bist du schwanger und bist überrascht. Mensch, jetzt kann ich glauben. Jetzt wird Jesus in mir reell. Jetzt wird plötzlich, werde ich vom Heiligen Geist schwanger. So wird man vom Heiligen Geist schwanger, ihr Lieben. Gott sagt, wenn du meinem Wort gehorchst, und zwar ohne Werke, nur einfach gehorchen tun, was er sagt, Dann wirst du gesegnet sein. Lies mal. Dann wirst du gesegnet sein auf deinem Feld. Wenn du das tust, was er sagt, dann wirst du gesegnet in der Stadt. Dann wird dein Brotkorb gesegnet. Da wird dein Kühlschrank gesegnet. Gab's nicht damals, aber das kann heute gemacht werden. So, wenn du die Formel hast für dein Leben, wenn du die Formel für dein Leben hast, den Segen, das ist, was reich macht. Weißt du, Gott gibt dir so einen Blankoscheck. Und da steht irgendein Satz drauf oder, und so weiter. Wenn du dich an diesem Satz hältst, an diesem Slogan oder ja an diese Aussage, an diese Formel, da wirst du merken, diese Anweisung, dann hast du die Richtung vorgegeben, dann gehst du in diese Richtung, aha, das gehe ich so, dann muss ich, dort liegt der Schatz verborgen und dann kommst du an die Schätze ran, die Gott für dich bereitgestellt hat. Und Gott hat für dich köstliche Perlen, köstlichen Reichtum bereitgestellt. Du musst nur nach Gottes Rezept handeln. Weißt du, du kriegst Gottes Rezept. Und wenn Leute kochen, wenn ich so, meine Frau, wir haben da Haufen Bücher, Kochrezepte, und ich muss es auch, wenn ich koche, muss ich auch gucken. Also wie macht man, wie viel Milch, wie viel Salz und wie viel Eier? Und was macht man da? Wenn du dich dran hältst, dann wird's was. Jetzt habe ich neulich Kartoffelpüree gemacht und nicht aufgepasst, wie viel Milch und wie viel Wasser man da reintun muss. Ich dachte so nach Gefühl. Dann habe ich vier Portionen zusammengekriegt. Weißt du, weil das immer nicht dick genug geworden ist. Aber wir müssen uns an dem Rezept Gottes halten. Dann kriegt man richtig, dann wird es nicht zu dünn und nicht zu dick. Und dann reicht es für deine Portion, aber ans Rezept halten. Gott hat uns das Rezept. Der Segen Gottes ist nichts anderes als wie ein Rezept. Aber wenn du da dran hältst, wird das funktionieren. Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst, damit du dein Leben in den Griff bekommst, damit du deine Stimmungen kontrollierst, das hat alles gegeben. Was ist ein Geschenk? Ich kann über meinen Schatten springen, ich kann über meine negativen Gefühle, meine pessimistischen Gefühle darüber hinwegstehen, kann sagen, lobe den Herrn, meine Seele. Preise ihn, danke ihm. Gott hat deine Verletzungen geheilt, die sind alles im Heilungsprozess, aber du musst es an dir anwenden. Weißt du, du musst die Medizin einnehmen, die Gott dir gibt. Es ist so wichtig, dass wir das, was Gott uns gibt, auch gebrauchen. Nicht nur irgendwo hinstellen, wunderbar, und dann verschimmelt und verstaubt. Alle Mechanismen, die du brauchst zur Heilung, zum Erfolg und so weiter, diese geistliche Hardware, die ist uns gegeben. Die müssen wir nur noch auslösen. Diese ganzen Mechanismen. Alles, was wir brauchen, ist bereits in uns drin installiert. Wir müssen nur den Schlüssel dazu finden. Und das ist der Segen Gottes. Der Segen Gottes ist der Schlüssel für die Situation, die du brauchst. Erwecke die Gabe, die in dir hineingelegt ist. Alles ist vorhanden. Da sind alle deine Veranlagungen da. Weißt du, wenn du mit Gott bist, dann bist du plötzlich kreativ, du bist verblüfft. Mensch, das steckt in mir drin. Das kann ich. Wenn der Herr redet, dann ist es möglich. Man lebt das gute Leben. Und indem du das gute Leben lebst, lässt du automatisch das schlechte Leben links liegen. Ignorierst, beachtest gar nicht, nimmst es gar nicht ernst. Und du gibst dich mit dem Schlechten gar nicht ab, weil du so viel mit dem Guten zu tun hast. Um das zu verarbeiten. Du lebst ein beschenktes Leben, immer wenn Gott in deinem Leben eingreift und eingreifen darf und es zulässt, dass er in deinem Leben eingreift. Du lebst ein gutes Leben, ein beschenktes Leben, wenn du auf Gott wartest. Das haben wir jetzt vorhin im Zeugnis auch gehört. Auf Gott schaust, von Gott alles erwartest und wenn Gott dir beisteht und sagt, mach's. Wenn du die Rückendeckung von Gott hast, von einer Autorität, dann gehst du durch dick und dünn. Kann dir niemand aufhalten. Wenn wir das Gestern und das Morgen Gott übergeben, dann leben wir heute gut. Dann leben wir heute gut. Wir leben ein beschenktes Leben. Wenn wir mit Gott auf Tournee gehen oder auf Wanderschaft, was weiß ich. Wenn du mit Gott auf Tournee gehst, dann ist Gott immer dabei. Dann hat er alles vorgedacht, vorgeplant, alles gut vorbereitet. Und es ist fantastisch, mit Gott auf die Tournee zu gehen. Gott beschenkt dich immer wieder, so im Blick auf die Ewigkeit. Und unsere ganzen Gaben, was wir alles bekommen, ist nicht für diese Zeit. In erster Linie ist erstmal für die Ewigkeit. Aber weil du die Ewigkeit im Auge hast, wirkt sich das auch hier, dein Wille geschehe, auch auf Erden, nicht nur im Himmel. So, du schaust auf die Ewigkeit, du fixierst dich auf die Ewigkeit. Dein Leben ist auf die Finale angelegt und vorbereitet. Und Gott hat alles so weit vorbereitet. So ein beschenktes Leben. Gott sagt, das Ziel, hab das Ziel vor Augen, lass dein Ziel nicht verrücken. Und dann lebst du für den großen Auftritt deines Lebens, für den Höhepunkt deiner Karriere, für die Krönung deines Lebens. Du lebst für das gewaltige Ereignis deines Lebens. Jesus spricht immer von Hochzeit. Das war das höchste der Gefühle damals. Hochzeit. Und da wurde eine Hochzeit bereitet, Hochzeitsmahl. Das Himmelreich ist gleich einer Hochzeit. Also du lebst für die Hochzeit. Und weißt, da spart die Braut schon für die Hochzeit. Da arbeitet alles auf die Hochzeit zu. Auf den Triumph, auf die Ehrung. Es wird dir gegeben. Das Morgen wird dir gegeben. Du weißt es, also das Schönste kommt noch, das Beste kommt noch. Das mag gut gewesen sein, was ich hier alles erlebt habe. Das sind wunderbare Zeugnisse, was wir auch hier hören immer wieder. Aber das ist nicht alles. Das Beste kommt noch, Leute. Das Beste kommt noch. Alle deine Gaben haben ein göttliches Ziel. Alle Impulse, alle Offenbarungen, Träume, Visionen, auch alle Anfechtungen, alle Angriffe und alle Arbeiten und Aufgaben, die haben nur ein göttliches Ziel für die Ewigkeit. Und da passiert nichts Schlechtes in deinem Leben, das nicht gut wäre. Da passiert nichts Schlechtes in deinem Leben, das nicht gut wäre. Alles dient zu deinem Besten. Alles in Zulassung Gottes, dann sagst du, das hat der Herr auch so gewollt. Das hat er gewollt. Gott hat dir die Fähigkeit gegeben, viele deiner Konflikte selbst zu lösen. Das hat er dir gegeben. Das ist auch eine Gabe Gottes, ein Geschenk Gottes, dass du viele deiner Konflikte selbst lösen kannst. Aber viele kannst du nicht lösen. Dann hat er den Heiligen Geist gegeben. Und es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch seinen Geist dann. Der Heilige Geist versetzt dich dann in der Lage, das Unmögliche zu tun. Das macht der Heilige Geist. Und das Einzige, was du tun solltest, und das ist, wie Gott uns beschenkt, lebe ein beschenktes Leben, empfange den Heiligen Geist. Empfange den Heiligen Geist. Du sollst seine Kraft nur empfangen. Du musst nicht die Kraft produzieren und dann üben und stampfen und trainieren und, was weiß ich, Klimmzüge veranstalten. Du musst nur empfangen. Empfangen ist, sich einfach von seiner Kraft beschenken zu lassen. Tanken, würde ich sagen, vielleicht empfangen. Danke. Und dann lass den Motor arbeiten. Du musst nur empfangen. Das Maß deines Segens liegt nicht in Gottes Hand. Bin nicht Atheist, aber ich sage atheistisch. Der Segen, das Maß deines Segens liegt nicht in Gottes Händen, sondern das Maß des Segens liegt in deinen Händen. Und ich begründe das auch. Du bestimmst das Maß deines Segens, deines Sieges. 2. Korinther Kapitel 9, Vers 8. Gott aber kann machen, dass allerlei Gnade unter euch reichlich sei, dass ihr in allen Dingen volles Genüge habt und reich seid zu allerlei guten Werken. Gott kann es machen, Gott macht es, aber der Segen, das Maß des Segens liegt in deinen Händen. Wieso? Das ist alles dir schon geschenkt. Gott hat dich schon überschüttet mit seinem Segen, das ist alles schon da. Gott hat alles gegeben, was du brauchst. Du solltest jetzt nur diesen Samen nehmen und diesen Samen aussehen. Du hast nicht fertige Produkte bekommen, du hast den Samen bekommen, das Saatgut. Du hast ein beschenktes Leben. Gott hat dir so ein Weizenkörnchen gegeben und so ein Radiesenkörnchen und so eine Kartoffel und so eine Rübe. Das Maß, er hat uns alles gegeben zur Genüge. Du musst jetzt nur diese Kastanie in die Erde stecken und dann warten, bis es aufgeht. Und 2. Korinther 9, Vers 6, wenn ich dann weiterlese oder davor, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten, und wer das sät im Segen, der wird auch im Segen ernten. Wer das Gesegnete segnet und sät und weitergibt, Gott gibt uns also nicht fertige Produkte. Gott gibt uns immer den Scheck, er gibt uns Saatgut, er gibt uns also die Motivation, er gibt uns die Inspiration, die Idee, den Traum, die Vision, den Glauben. Der Glaube ist nicht fertig, der Glaube muss jetzt ausgelebt werden. Deshalb müssen Werke kommen, Glaube und Werke. Er gibt uns das Wort, aber die Tat muss von uns kommen. Wir müssen das Wort umsetzen und zur Tat werden lassen. Und Saat und Ernte ist ein ewiges Gesetz Gottes. Wer was haben will, der muss was investieren. Wenn du den Segen Gottes haben willst, dann ist es wichtig. Jedes Aufschieben des Sehens ist ein Aufschieben auch der Ernte. Wenn du das Sehen aufschiebst, dann sagst du, nein, das Bisschen kann ich nicht gebrauchen, das ist für mich. Sehe, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Wenn du das Sehen aufschiebst, schiebst du auch das Ernten für dein Leben auf. Also fange an, kompromisslos zu sehen, in Zeiten der Not, des Mangels, der Schwierigkeit. Fang an, jetzt wo diese Weltkrise, Finanzkrise ist, fang an und sag, ich fange für Gott etwas an, ich fange mit Gott was an, ich unternehme etwas. Jetzt kannst du Aktien kaufen, dann sind sie ganz tief. Aber du musst die richtigen kaufen. Du musst die richtigen Aktien kaufen. Ja, und so weiter, was wirklich deinen Gewinn bringt. Du bekommst, was du sagst, da fängt es das Sehen an. Weißt du, die meisten Leute ernten jetzt schlechtes Leben, weil sie schlechte Saat gesät haben. Sie haben dummes Zeug geredet, rede Gutes, und das ist der erste Schritt, um ein gutes Leben zu haben. Und Gott hat dir gute Worte gegeben, positive Worte gegeben, zuversichtliche Worte gegeben. Bekenne das Gute, rede das Gute. Die Israeliten tun mir leid, dummes Volk. Aber Gott sei Dank, dass es sowas gibt. Da können wir was lernen, nicht so zu machen, wie die das gemacht haben. In 2. Mose 14, Vers 12. Weißt du, Gott hat wunderbar geführt. Gott hat sie gesegnet. Und es ist immer schlimm, weißt du, wenn es den Menschen zu wohl wird. Die sind gesegnet, die haben Manna gehabt, morgens, mittags, abends Manna. Die haben Wachteln gehabt, die haben alles gehabt, was sie wollten. Und dann sagten, wir wollen zurück nach Ägypten. Hier, 2. Mose 14, 12. Wir wollen den Ägyptern wieder dienen. Haben die gesagt. Wir wollen wieder zurück. Gott hat mit mächtiger Hand durch so viele Plagen rausgeführt, das Gesindel. Lass mich mal so sagen, dass so, ich habe kein anderes Wort dafür. Weißt du, wir wollen in der Wüste sterben. Oder wir werden in der Wüste sterben. Die haben das gesagt. Und die sind alle in der Wüste verreckt. Weil die das geglaubt haben und gesagt haben. Selbst wenn es nach 40 Jahren passierte. Sie waren von Ägypten noch nicht gelöst. Sie waren immer noch in ihrem Herzen, in ihrer Seele an Ägypten gebunden. Waren noch nicht befreit. Und sie sagen, es ist besser, wir gehen zurück nach Ägypten. Dort haben wir unsere Fleischstöpfe gehabt, unseren Kümmel gehabt, unseren Knoblauch gehabt und was weiß ich, was sie noch alles dort gehabt haben. Aber sie haben dort keine Freiheit gehabt. Sie wollen das geschenkte Leben nicht leben. Und es gab auch nach der Sklavenbefreiung in Amerika, da sind wieder manche, die frei wurden, ihr seid frei. Nein, wir wollen wieder euer Sklave sein. Es war alles so geregelt, alles so. Auch wenn wir hart hatten, aber wir wollen wieder Sklave sein. Die Menschen, die können das geschenkte Leben nicht annehmen. Deshalb, auch als Christ, du musst anfangen, das geschenkte Leben, das Gott dir gegeben hat, anzunehmen. Gott will, dass du ganz frei bist. Aber nein, wir wollen auch einen König haben. Wir wollen auch einen Tempel haben. Wir wollen auch das, was die anderen haben, alles haben. Nein, Gott hat dir ein Leben geschenkt in Freiheit. Und fang an, dieses Leben zu leben, im Zelt. Ohne König, nur mit Richter. Gottes Volk wurde von Richtern geführt. Gott gibt dir Offenbarung, aber ausleben musst du das nachher. Er gibt dir Salbung, ausleben musst du das nachher. Er gibt dir die Erlösung und jetzt musst du erlöst dich benehmen. Als Erlöster leben, als Erlöster reden. Du bist nicht mehr gebunden an das Alte. Du bist nicht abhängig davon. Du musst jetzt als Erlöster sprechen und auftreten. Wenn man weiß, es ist von Gott, dann ist es in Ordnung und dann sollst du es weitermachen und sagst, ich gehe weiter, ich weiß, das ist vom Herrn. Der Herr hat es abgesegnet. Wir müssen uns nur aufmachen und in dem Moment, wo wir uns aufmachen, fängt Gott an zu handeln. Lebe ein geschenktes Leben. Geh hin und zeigt euch den Priester, hat der Herr gesagt, den 10 Aussätzigen. Und da ist keiner geheilt worden. Da ist keiner geheilt worden, als der Herr Jesus sprach. Weißt du, du bekommst den Impuls, aber du bist noch nicht geheilt. Du bekommst die Anweisung Gottes, auch vom Herrn selber. Geht und zeigt euch den Priester. Und indem sie hingingen, wurden sie geheilt. Und erst als sie beim Priester ankamen und der Priester sie beschaute und begutachtete, dann sagte, tut mir leid, ihr seid gesund. Aber erst indem sie hingingen, du hast das Leben, du hast die Verheißung, du hast die Gnade, du hast den Segen, du hast die Güte Gottes und die Gunst Gottes, aber du musst jetzt dich bewegen. Und wenn Gott dir etwas sagt, mach ganz schnell, bevor der Teufel kommt und dich von deinen Zielen abbringt und aufhält und dir andere Aufträge vermittelt und dich mit Nebensächlichkeiten beschäftigt und du Zeit verlierst, kostbare Zeit verlierst. Der Feind nützt jeden Leerlauf. In dem Augenblick, wo du nur Luft holst, dann schnappt er schon und versucht dich da irgendwie festzuhalten, dir Bedenken einzuflößen, dich unentschieden zu machen. Er will nur deine Aufmerksamkeit haben. Versuch deine Aufmerksamkeit, wenn Gott dich segnet und gesegnet hat, lass dich nicht mehr stören. Lass dich in deinem gesegneten Leben von niemand stören. Er will unsere Lebendigkeit lähmen, er will unsere Beweglichkeit lähmen, er will uns verunsichern, uns Angst machen. Das geht nicht. Denk an Petrus, der aussteigt und auf dem Wasser geht. Wenn Gott redet, handle. Herr, bist du es? Ja. Komm raus. Und dann, Herr, was sollen wir machen? Wirf das Netz da aus und fischt und so weiter und wir werden einen großen Fang tun. Unsere Tatenlosigkeit blockiert Gott. Gott könnte viel mehr geben. Wir könnten viel reicher in Gott sein. Viel gesegneter in dem Herrn sein. Wenn du folgst, kommt Kraft. Wenn du auf das Problem zugehst, Bruder, Schwester, auf dein Problem, wie es auch immer heißen mag, egal was es ist, ob du Christ bist oder nicht Christ bist, das gilt für alle, weil es Gottes Gesetz ist. Indem du auf dein Problem zugehst, kommt Kraft. Indem du auf deinen Feind zugehst, kommt Kraft. Indem du handelst, anfängst was zu tun, kommt Kraft. Wenn du einen Fuß aus dem Bett rausstreckst, dann kommt Kraft für das zweite Bein auch noch. Weißt du, da werden die Kräfte des Himmels geweckt. In dem Augenblick, in dem du etwas tust, entsteht Dynamik, beginnt deine Selbstverwirklichung. Gott hat es gegeben. Wir handeln, das ist unsere Antwort. Wir handeln, wenn Gott uns sagt. Und das ist die Gabe Gottes. Wir haben gehört vom Herrn, wir handeln, das ist unser Auftrag und es geht. In 1. Johannes 3, Vers 18, wir wollen nicht mit Worten und Zunge uns lieben, sondern mit Tat und Wahrheit. Nicht mit Worten und Zunge. Unsere Zunge ist manchmal sehr lang. Und wir reden so viel. Aber wir wollen uns lieben, oder das gilt für alle anderen Bereiche, mit Tat und Wahrheit. Das muss übereinstimmen, was wir sagen. Wenn das, was du sagst, nicht übereinstimmt mit dem, was du denkst und glaubst, funktioniert es nicht. Die Tat ist der einzige Schlüssel zur Freisetzung der Kraft Gottes. Damit packst du die Geschenke aus und kommst an die Geschenke ran. Gott erwartet von uns nur, dass wir das in der Tat umsetzen, was er uns gesagt hat. Und das ist ohne Anstrengung. Da brauchst du nicht große Spannung und Kraft und Energie. Alles ist bereits dir gegeben. Gott verschenkt sich, und das ist also seine Lieblingsbeschäftigung. Er verschenkt sich den Menschen mit Gesundheit und Kraft und Stärke. Alles gibt er uns, was wir brauchen. Wir müssen nur annehmen und Danke sagen. Danke, danke. Gott beschenkt die Leiden mit Trost und Barmherzigkeit. Und Gott ist so reich geworden durch Geben. Gott ist so reich geworden durch Geben. Er gibt und gibt und gibt. Wenn du doch die Christenheit anschaust, die haben alles weggegeben. Viele heilige, gottesfürchtige Menschen, die haben alles weggegeben und Gott hat sie beschenkt. Und ich, als ich hier heute der Doris zugehört habe, habe ich gesagt, guck mal, zuerst muss man alles weggeben, damit man alles geschenkt, wieder neu ausgerüstet wird. Neu aus, ja, du musst zuerst mal deine Kleider ausziehen, bevor du ein Soldat Jesu Christi bist. Wenn du in die Kaserne gehst und Soldat wirst, musst du zuerst deine Privatkleider alle ausziehen. Und dann kriegst du seine Uniform. Dann kriegst du seine Uniform mit den Abzeichen und was alles ist, die richtige Waffenrüstung. Du kriegst nicht die Waffenrüstung Gottes, du musst deine alten Klamotten ausziehen. Und deshalb, Gott arbeitet an uns. Ich habe noch zwei, drei Gedanken ganz schnell. Gott hat uns alles gegeben, sehr viel gegeben. Ich weiß nicht, ob ich zeitlich noch, aber ich versuche das ganz kompakt zu machen. Du hast einen Stellvertreter, jemand, der ist für dich gestorben, der hat dein Leben für dich gegeben. Sein Leben für dich gegeben. Ich denke nur an Maximilian Kolbe. Es war ein Flüchtling, der ist geflohen und es wurde da in der Kaserne jeder Zehnte erschossen. Und dann mussten sie aufstellen und sie abzählen und sie wussten ganz genau, Nummer 10 wird erschossen, die müssen vortreten. Und dann wird abgezählt und 8, 9 und da wäre einer 10 gewesen und plötzlich stellt sich Maximilian Kolbe, war katholischer Priester, stellt sich und sagt, geh nach Hause und sag schönen Gruß, ich bin Nummer 10, zähl weiter. Zähl weiter. Und er hat das Leben eines anderen gerettet. Und sag zu Hause, du hast einen Stellvertreter. Und dieser Mann ist nach Hause gegangen, hat dem Papst sogar geschrieben und sagt, der Mann muss selig gesprochen werden. Weißt du, du hast einen Stellvertreter. Nummer 10 ist für dich gestorben. Jesus ist für dich gestorben. Du lebst jetzt eigentlich das Leben eines anderen. In Frankreich, ganz schnell, da war auch unter Napoleon, wurde neu rekrutiert und also da wurde eine Mobilmachung gemacht und dann wollte ein junger Bursche nicht an die Front gehen und sagt, ich bin Bauer, mein Vater ist allein und so weiter und ich muss den Bauernhof hier führen und so weiter. Ich kann nicht. Gibt es eine Möglichkeit, sich freizukaufen? Und er sagt, ja, wenn du bezahlst und wenn ein anderer für dich an die Front geht, ist okay. Das geht. Und dann hat sich freigekauft. Aber da war wieder eine neue Mobilmachung. Und da wurde er wieder angeschrieben und wieder aufgerufen. Du musst dich hier an die Front und sagt, nein, ich bin schon tot. Also mein Soldat, den ich bezahlt habe, der ist schon erschossen. Also ich bin frei. Jemand ist für dich gestorben, Bruder. und hat sein Leben für dich gelassen. Erkenne dein geschenktes Leben und der Herr ist für dich gestorben und du musst jetzt nicht mehr sterben. Der Herr hat alles für dich getan, du musst nichts mehr tun. Du kannst nur sagen, danke, ich habe einen Stellvertreter. Lebe ein beschenktes Leben. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir, dass wir in Jesus alles haben. In Jesus liegen alle Schätze verborgen. Er ist so reich, er ist so mächtig. Er hat den Sieg errungen und alles, was seines, ist auch unseres. Wir sind Miterben Christi. Wenn wir das bedenken, was wir wirklich sind, Miterben Christi. Herr, wie reich hast du unser Leben gemacht. Und wir leben jetzt ein beschenktes Leben. Und hilf uns, dass wir lernen, die Geschenke auszupacken, die Geschenke richtig anzuwenden. Recht zu haben ist eine Sache und Recht bekommen ist eine andere Sache. Herr, und deshalb, wir wollen die Geschenke auch wirklich zu unserem Eigen machen, uns aneignen und sagen, das ist mein Hirte, mein Heiland, mein Herr, mein Schutz, meine Zuflucht, mein Halt, Herr, mein Leben, du bist jetzt mein Leben und du sagst, ich lebe und ihr sollt auch leben. Vater, ich danke dir, dass wir als ein beschenktes Leben, beschenkt vom Himmel leben dürfen. Kannst du Amen sagen? Bist du beschenkt? Kannst du wirklich Gott loben und preisen? Danke ihm und preise ihn. Amen.